NDR Info.
Ausland. Das Magazin.
Chinas Frauen sind selbstbewusst, doch viel zu sagen haben sie nicht. Jedenfalls nicht auf nationaler Ebene, nicht in der großen Politik der Volksrepublik. Dabei hält die seit Jahrzehnten alleinherrschende kommunistische Partei gern das Banner der Gleichberechtigung hoch, aber eher für Propagandaclips. Um die Macht der Männer und um die Folgen für Chinas Frauen geht es in dieser Folge von Ausland das Magazin mit Stefan Niemann. Im chinesischen Alltag kollidieren die sozialistischen Ideale von einst mit der ausgeprägten Angst der Staatsführung vor Widerspruch. Also macht sich auch verdächtig, wer für Frauenrechte kämpft. Eva Lambi-Schmidt aus dem ARD-Studio Shanghai hat eine couragierte Feministin getroffen und erklärt, warum Chinas mächtige und durchweg männliche Führung starke Frauen fürchtet.
Bei der Eröffnung des Nationalen Volkskongresses klatschten die knapp 3000 Delegierten im Takt, als sich Staats- und Parteichef Xi Jinping und sein Führungsteam in der großen Halle des Volkes in Peking begrüßten. Auffällig dabei, es sind viel weniger Frauen als Männer. Auf 3 Männer kommt nur eine Frau. Ich hoffe, dass alle Frauen die Rolle einnehmen, die Hälfte des Himmels zu stützen und dass sie dazu beitragen können, die chinesische Modernisierung mit Nachdruck voranzutreiben. Staats- und Parteichef Xi Jinping spielt bei einem Gruß an die weiblichen Delegierten auf ein altes Zitat des Diktators und Gründers der Volksrepublik Mao Zedong an. Dieser meinte, Frauen würden den halben Himmel stützen. Trotz der hochgehaltenen Geschlechtergleichheit in der sozialistischen Ideologie spielen Frauen in der Spitzenpolitik in China keine große Rolle. Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht vergangenen Jahres die chinesische Staats- und Parteiführung aufgefordert, den Frauenanteil insbesondere auf den Entscheidungsebenen zu erhöhen. In einem der höchsten richtungsgebenden Entscheidungsgremien Chinas, im Politbüro, sind seit Ende 2022 nur noch Männer vertreten. Unter Xi Jinping habe sich die Lage verschärft, meint Katja Drinhausen vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin.
Jetzt in dem aktuellen Politbüro finden Sie im Vergleich zu den Dekaden davor keine Frau, die da irgendwie mit quasi Politik entscheidend ist und da wirklich irgendwie auch bestimmte Interessen mit vertreten kann. Das ist tatsächlich nochmal so eine Wendung unter Xi Jinping zu einer letzten Endes auch Verdrängung oder teilweise eine Verdrängung von Frauen aus der politischen Sphäre.
Zwar ist der Frauenanteil bei den Mitgliedern der alleinherrschenden kommunistischen Partei in den vergangenen 10 Jahren gestiegen, um 10 Prozentpunkte auf knapp 30%. Die Frage ist aber, welche Rollen im politischen System von Frauen besetzt werden.
Da ist es gerade so, dass auf sozusagen lokaler Ebene, also jetzt in den Stadtteilen, in Gemeinden, in verschiedenen Gremien, in Unis und so weiter, dass Frauen da weitaus quasi gleicher oder stärker vertreten sind, da aber eben auch sozusagen so dieses Frauen- und Familienportfolio besetzen. Man hat dann da immer sozusagen diese Quotenpositionen für die Vertreterinnen des Altchinesischen Frauenverbandes, was ja dann auch wieder sozusagen Kaderstrukturen sind und so weiter. Man hat da sozusagen diese formelle und zum Teil quotierte Einbindung. Das sind aber Themen, mit denen man dann nicht politisch Karriere danach macht. Und dann kommt eben doch mal hinzu, dass mit Auszeiten für Familie plus sozusagen die ganzen traditionellen Wertevorstellungen, die sicher dann auch im politischen Umfeld existieren, uns auch nicht leichter machen.
Dass es in Chinas Entscheidungsgremien an Frauen fehlt, bleibt nicht unbemerkt in der Gesellschaft. Wu Yuting lebt in Shanghai. Die 30-jährige Feministin organisiert Treffen, Lesungen und Filmabende, bei denen Frauen sich über ihre Themen und Interessen austauschen können. Ich habe mich früher mehr mit politischen Themen beschäftigt. Was mich wütend machte, war, dass ich das Gefühl hatte, dass Politik gemacht wird, ohne die Perspektive der Frauen zu berücksichtigen. Ich glaube, viele politische Entscheidungen werden von Männern getroffen, die nicht viel nachgedacht haben. Ich hoffe wirklich, dass es mehr Frauen in der Politik geben wird und dass sie dann mehr Gesetze vorschlagen können, die dann auch verabschiedet werden. Wie immer mehr junge Frauen in China möchte auch Wu Yuting nicht unbedingt Kinder bekommen. kommen. Vor allem in den großen Metropolen Chinas findet bei vielen jungen Frauen ein Umdenken statt, weg vom traditionellen Familienbild. Doch das sieht die Kommunistische Partei nicht gerne. Insbesondere Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen, wurden in den vergangenen Jahren unter der Regierung von Xi Jinping zunehmend unterdrückt.
Reden wir darüber mit der langjährigen Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Chinas Hauptstadt, Tamara Anthony. Hallo Tamara.
Hallo Stefan.
So ganz habe ich die vermeintliche Angst von Xi Jinping noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Der Aufstieg Chinas zur leistungsstarken Supermacht steht doch faktisch bevor. Warum sind da kluge und selbstbewusste Frauen nicht super gefragt?
Ja, man hat ja inzwischen den Eindruck, dass Xi eigentlich vor allen Angst hat, die nicht einfach nur Ja-Sager sind. Sein Kabinett ist mit treuen Loyalisten besetzt worden, die sich komplett ihm unterordnen. Und Rechte der Frauen oder Feminismus oder Gleichberechtigung gilt halt als Politik. Und wenn eben jemand sich mit diesen Themen beschäftigen will, dann gilt das als Einmischung in die Politik. Und das ist einfach in allen Bereichen unerwünscht. Und für Xi Jinping geht es jetzt darum, seine große Linie durchzusetzen. Und die bedeutet eben derzeit, China droht eine Überalterung und eine schrumpfende Bevölkerung und darum zu wenig Nachwuchs. Und dafür müssen jetzt Frauen sorgen. Frauen haben eben jetzt eine nationale Aufgabe und das ist, sie sollen gebären.
Aber nochmal zum Verständnis, warum ist eine schrumpfende Bevölkerung eigentlich problematisch? Über Jahrzehnte hatte doch dieselbe KP den Menschen ihre Ein-Kind-Politik zum Teil brutal aufgezwungen, damit die Bevölkerung nicht noch stärker wächst. Warum jetzt diese Wende?
Genau, jetzt hat sich tatsächlich komplett gewendet. China hat halt das Problem, dass es nicht nur eine schrumpfende, sondern auch eine alternde und zum Teil eben noch eine sehr arme Bevölkerung ist. Und schrumpfende Bevölkerung ist problematisch, weil es dann die Produktivität eines Landes verringert. Es gibt quasi weniger Arbeiter und das wirkt sich dann auch gesamtwirtschaftlich aus, also das Bruttoinlandsprodukt schrumpft. Und dazu kommt eben, dass es auch eine alternde Bevölkerung ist und das merke ich auch wirklich immer im Alltag. Wenn ich ältere Interviewpartner treffe, dann erzählen die mir von ihren 8 Geschwistern und wenn ich dann jüngere Interviewpartner habe, dann haben die halt gar keine Geschwister. Und die Frage ist, wie sollen diese ganzen Älteren irgendwann versorgt werden? Und das Dritte ist eben, es gibt immer noch eine riesig große Armut. Es gibt wenig Zahlen dazu. Die aktuellsten Zahlen besagen, dass es 600 Millionen Menschen mit umgerechnet 140 Euro im Monat gibt. Das ist eine riesige Zahl, 600 Millionen Menschen. Und wenn die alle alt sind, haben sie auch kein Anrecht auf eine Rente. Und dann müssen sie also von ihren Kindern versorgt werden. Und das bindet wiederum Arbeitskraft, die ja eh geringer wird. Insofern ist das eben ein insgesamt großes Problem, schrumpfende und alternde Bevölkerung.
Aber wenn das Kommando dann jetzt lautet, bitte sorgt für einen Babyboom, was bedeutet das für Chinas junge Frauen und für das Rollenverständnis in der Gesellschaft?
Es ist tatsächlich eben ein Verständnis, was so gerade sich verändern ist. Früher hieß es ja immer, gab es diesen bekannten Spruch, den Mao gesagt haben soll, die Hälfte des Himmels wird von Frauen getragen, ein Ausspruch quasi für Gleichberechtigung. Aber de facto gab es ja auch früher keine Gleichberechtigung, Jungs waren mehr wert, Mädchen wurden de facto abgetrieben, selbst heute ist diese unterschiedliche Wertigkeit immer noch ein Thema, wenn meine Freundin hier ein Kind kriegt, dann wird sie bei der Arbeit gefragt, und ist es ein Junge, ist es ein Junge? Alle hoffen eben, es ist ein Junge. Es gibt quasi immer noch mehr Wert für einen Mann. Und ja, gleichzeitig gibt es eben schon Versuche, für die Rechte von Frauen zu kämpfen, zum Beispiel auf Gewalt in der Ehe hinzuweisen, Belästigung, sexuelle Nötigung. Aber wir hatten es schon, Xi hat eben Angst. Jede Form von feministischer Aktivität ist inzwischen verboten. Selbst ein Regenbogensticker irgendwo hinzukleben, ist in China inzwischen wirklich schon ein rebellischer Akt. Und jetzt kommt eben noch dieses Problem vom Nationalismus dazu. Das heißt, Frauen sollen jetzt diese nationale Rolle erfüllen, sollen eben ein neues Rollenverständnis, ein nationales Rollenverständnis übernehmen. Sie sollen diejenigen sein, die eben dafür sorgen, dass China als Nation wieder groß wird. Und ich denke, das dauert noch, bis halt klar wird, wie weit sowas wirklich in die Gesellschaft durchdringt. Das ist ja noch relativ neu. Aber schon jetzt so im Internet, wo ja immer so als erstes klar wird, wo die Richtung hingeht, da ist dann schon zu lesen, dass Frauen, die sich eben nicht diesem Diktat beugen wollen, von nationalistischen Kommentaren vorgeworfen wird, zum Beispiel zu westlich oder zu verwöhnt zu sein.
Wow, das heißt, die Stimmung wird schon aufgeheizt da, zumindest über die sozialen Medien, die ja auch stark reglementiert werden. Wir sprechen gleich weiter darüber, Tamara, wollen aber zunächst mal hören, zu was die Abkehr von der kommunistischen Gleichberechtigungsideologie auch führen kann. Unsere Kollegin Eva Lambi-Schmidt hat Chinesinnen gefunden, die eine Geheimsprache für Frauen aus der Kaiserzeit für sich wiederentdeckt haben. Damals war die Gesellschaft ja wie selbstverständlich und gnadenlos männlich dominiert. Junge Mädchen wurden schon im Kindesalter zwangsverheiratet. Und mittels ihrer Geheimschrift teilten manche Chinesinnen damals ihr Leid. Droht heute ein Rückfall in staatliche Unterdrückung von Frauen? Evas Bericht aus der Provinz Hunan.
Ihre Hand zittert etwas, während sie die Schriftzeichen der einstigen Frauengeheimschrift Nüshu mit einem Stift auf Papier schreibt. Es sieht nicht schön aus, sagt die 86-jährige Hu Yanxin. Sie sitzt in der Wintersonne auf einer Steinbank vor einem Backsteinhaus. Hinter ihr fangen die engen Gassen ihres Dorfes an, inmitten von Wiesen und Feldern in der Region Jiangyong im südchinesischen Landesteil Hunan. Hu Yanxin ist eine der ältesten Frauen in China, die die Frauengeheimschrift Nüshu schreiben können. Nüshu war für das Schreiben von Briefen an weibliche Familienangehörige und Freundinnen gedacht. Die Schrift ist geheim und Männer konnten sie nicht lesen. Es wurde meist über Leiden geschrieben. Wenn Frauen im Haus ihres Mannes unterdrückt wurden, haben sie heimlich Briefe an ihre Freundinnen und Schwestern geschrieben. Immer wenn meine Großmutter einen Stift in die Hand genommen hat, sind die Tränen nur so runtergetropft, erinnert sich Hu Yanxin, die vor 80 Jahren im Haus ihrer Großmutter aufgewachsen ist. Es war eine Zeit, in der Frauen fast immer von ihren Familien verheiratet wurden, auch gegen ihren Willen. Heute kannst du dich frei verlieben. Wenn du es nicht mehr willst, dann kannst du dich einfach scheiden lassen. Damals war das unmöglich. Nur der Mann konnte einen Scheidungsbrief schreiben. Dann konntest du gehen. Aber du konntest nicht von alleine gehen. Egal wie schwer es war, du musstest im Haus deines Mannes bleiben. Jahrhundertelang wurde die einstige Geheimschrift Nüshu von einer Generation an die nächste weitergegeben. Heute ist die Schrift nicht mehr geheim. Die Kommunistische Partei betreibt ein Museum über Nüshu. Am Eingang des Museums prangen auf einer weißen Wand vier große schwarze Nüshu-Zeichen.
Jiangyong Nüshu.
Übersetzt die Frauenschrift aus der Region Jiangyong. Dieses Schriftzeichen ähnelt einem Tanz, erzählt Museumsmitarbeiterin Hu Shujin, während sie die Spitze ihres hinteren Fußes auf den Boden aufsetzt. Sie faltet ihre Hände hinter ihrem Rücken zusammen und lehnt den Kopf nach hinten. Tatsächlich sind die Linien des Schriftzeichens, welches hinter ihr schwarz auf weiß an der Wand präsentiert wird, synchron zu ihrer Körperhaltung in diesem Moment. Die eleganten, geschwungenen Linien von Nüshu, der Frauengeheimschrift, sollen den weiblichen Rundungen nachempfunden sein. Die Schrift Nüshu zeigt, wie Frauen früher unabhängig sein wollten. Frauen durften nicht zur Schule gehen. Sie haben vor Jahrhunderten selbstständig diese Schrift erfunden und mit ihren Freundinnen über die Ungerechtigkeiten diskutiert, die sie in der Gesellschaft zu der Zeit erlebt haben. In einer Glasvitrine vor Hu Shujin sind Tücher ausgestellt, mit denen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts Mädchen in China noch die Füße gebunden wurden. Die Füße wurden fest mit Stoff umwickelt und die Knochen gebrochen, damit die Füße klein bleiben und nicht wachsen. Damals ein Schönheitsideal. Je kleiner die Füße, desto besser die Ehefrau, hieß es bei der Brautschau. Dadurch waren die Frauen ihr ganzes Leben lang eingeschränkt und konnten nur unter großen Schmerzen gehen. Meine Oma ist bereits verstorben. Auch ihr wurden die Füße gebunden. Das Wickeltuch ist sehr lang. Sie musste ihre Füße jeden Tag mit einer dicken Schicht Stoff umwickeln. Man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft es gewesen sein muss, wenn man seine Füße ab dem dritten Lebensjahr binden muss, um zu verhindern, dass die Füße wachsen. Wir können uns heute glücklich schätzen, dass wir so große Schuhe tragen können, wie wir möchten. Sagt die 42-jährige Hu Shujin. Sie hat die Schrift Nüshu erst vor 10 Jahren angefangen zu lernen. Im Museum gibt es Sprachkurse, die offen für alle sind. Nach Angaben des Museums können heute Hunderte von Frauen in China Nüshu lesen. Auch etwa 10 Männer, erzählt Hu Shuzhen. Im Vergleich zu früher habe sich viel getan. Eine weit verbreitete Meinung im Dorf ist, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sei bereits erreicht. Die einstige Frauengeheimschrift sei nun ein Stück Geschichte, ein Stück Kultur, welches die Frauen in Jiangyong im Museum bewahren möchten. Doch nicht alle sehen die Schrift als Relikt der Vergangenheit. Feministinnen in China haben angefangen, Nüshu für sich zu entdecken. Es inspiriert sie. Das ist eine Art des Widerstands der Frauen. Dieses, wenn du mich nicht zur Schule gehen lässt, dann schaffe ich mir selbst etwas, das ist eine Haltung, die ich als sehr feministisch betrachten würde, sagt diese junge Frau aus dem ostchinesischen Landesteil Zhejiang. Zu ihrem Schutz nennen wir ihren Namen nicht. Sie hat bereits Erfahrungen damit gemacht, dass Chinas Zensurbehörden feministische Beiträge im Internet löschen. Frauen haben in der Volksrepublik Schwierigkeiten, sich zu vernetzen, wenn sie sich über feministische Themen austauschen möchten. Vor allem Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, unterdrückt die kommunistische Partei. Nüshu könnte auch heute noch nützlich sein, um sich auszutauschen, meint die Anfang 30-Jährige. Sie hat zum Beispiel mit einer Freundin schon einen Brief und eine Postkarte hin und her geschrieben. Die Postkarte bestand aus vielen Nüshu-Zeichen und ich habe lange gebraucht, um sie zu entziffern. Wer sie in der Hand hat, kann auch die Zeichen sehen. Doch nur wenige Menschen können sie lesen und verstehen. Das macht mir Freude. Ich habe das Gefühl, dass dies etwas ist, das nur meine Freundin und ich verstehen können. Auch wenn sich im Gegensatz zu ganz früher viel verändert hat, ist die chinesische Gesellschaft und Spitzenpolitik noch sehr von Männern dominiert. Daher möchte sie Nüshu nicht nur bewahren, sondern auch lebendig halten und verwenden.
Tamara, wir wollen die Vergleiche mit Chinas feudaler Vergangenheit nicht überbewerten, aber was sagt eigentlich die offiziell so fortschrittliche KP? Was wird künftig von Chinas Frauen erwartet? Du hast es eben schon angedeutet.
Ja, richtig deutlich wurde das im vergangenen November. Da war der Staatsführer Xi Jinping bei einer Versammlung der hiesigen offiziellen Frauenorganisation und hat einen Vortrag gehalten. Da werden immer Vorträge von den führenden Politikern gehalten. Das Besondere ist, dass in der Vergangenheit immer die Rolle der Frau zu Hause und im Berufsleben angesprochen wurde. Und in der diesjährigen Rede erwähnte Xi Jinping allein die Rolle der Frauen zu Hause. Die Rolle der Frau am Arbeitsplatz wurde mit keinem Wort erwähnt. Und was er auch klar gesagt hatte, seine Erwartung an die Frauen ist, heiraten und Kinder kriegen. Es solle, das wurde dann eben halt alles so ideologisch
verbrämt.
Ideologisch, ja. Verbrämt, genau. Es gab einen ideologischen Überbau dazu. Es gibt eben, es soll eine neue Art der Heirats- und Kinderkultur gefördert werden. So, das ist das neue Ding in China. Das soll jetzt durchs Land durchgetragen werden.
Aber ich stelle mir vor, dass es nicht leicht sein wird, gut ausgebildete und talentierte Frauen an den heimischen Herd und zum Kinderkriegen zu kommandieren. Womit lockt denn der Staat? Gibt es auch irgendwelche Belohnungen für dieses Verhalten dann?
Also ich bin in einem gewissen Maße beeindruckt, wie dann eben so eine von oben verordnete Kultur, so ein Kulturwandel dann eben durchgedrückt wird und wie halt jetzt bis ins quasi letzte Dorf eben Projekte angestoßen werden, um halt so eine neue Kultur zu fördern. Und zum Beispiel gibt es halt jetzt in kleinen Dörfern, aber eben auch hier in der Großstadt, auch in unserem Distrikt, der irgendwie so groß wie ganz Hamburg ist, solche Events, um Partner zu finden. Das heißt, die Partei, der Staat organisiert jetzt Matchmaking-Events. Und wir sind dann auch mal zu so einem gefahren in einer Kleinstadt quasi, so einer 1-Millionen-Kleinstadt. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass dann halt 100 Singles dort früh morgens um 8:30 am Busbahnhof standen und die wurden dann für einen Ausflug ins Grüne in den Bus eingeladen. Es war alles so ein bisschen komisch, weil irgendwie alles ein bisschen steif, so die 1,5 Stunden Busfahrt wurden nicht etwa genutzt, dass jetzt die Singles mal anfangen, irgendwie ein bisschen miteinander zu reden oder so, da haben alle in ihr Handy gestarrt. Aber dann eben vor Ort wurden dann halt einfach so Spiele veranstaltet, Seilziehen oder Schnitzeljagd und all diese Sachen und immer in so unterschiedlichen Gruppenkonstellationen. Und eben das, was so zu Beginn alles noch ganz steif war, lockerte sich dann so ein bisschen und zum Schluss haben dann eben ganz viele ihre Kontakte ausgetauscht und das war dann eben so staatlich verordnetes Matchmaking.
Tindern à la kommunistische Partei, das erinnert ja auch ein bisschen an Mao Zedongs Zeiten, auch das, nicht? Also, dass Menschen verheiratet wurden innerhalb ihrer Universität oder innerhalb ihrer Arbeitseinheit, um Stabilität auch herzustellen, ist ja unglaublich eigentlich.
Genau, es gibt eben auch dann diese kollektiven Hochzeiten, da waren wir auch dabei und da kommen dann wirklich Leute hin, die sich darüber freuen, dass sie jetzt mit anderen 50 Paaren von der Partei ja letztendlich, also dann unter Parteizeichen und mit vielen Reden verheiratet werden und mit in diesen Reden wird dann halt immer über die neue Art der Heirats- und Kinderkultur gesprochen. Aber offenbar eben, es verfängt dadurch, dass die Partei bei vielen halt die Mutter ist, so akzeptieren dann viele, dass die halt jetzt einen neuen Ton ansetzt und für einen zum Beispiel eben die Hochzeit organisiert.
Und was ist der Vorteil für die jungen Leute? Also sie geben ja unfassbar viel Individualität auf. Womit belohnt der Staat das denn dann?
Unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel bei den Hochzeiten geht es eher darum, dass quasi akzeptiert wird, dass man weniger Mitgift bekommt. Mitgift ist halt hier noch total üblich und wenn man halt wenig Mitgift bekommen hat, dann kann man das halt rechtfertigen, indem man halt sagt, naja, wir sind halt die neue Art der Heirats- und Kinderkultur. Und ansonsten aber die verschiedenen Politikbereiche, die jetzt gefördert werden von der hiesigen von Regierungen, um mehr Kinder in die Welt zu setzen, sind auch solche Sachen wie, dass private Kindergärten finanziell mehr unterstützt werden, damit eben Eltern sich eine bessere Betreuung leisten können. Und es wurde jetzt auch ein längerer Mutterschutz eingeführt und teilweise sogar auch eine Väterauszeit.
Das klingt dann wieder modern, also gegen vernünftigen Mutterschutz kann ja kaum jemand was haben. Aber was du eben erzählt hast, auch über diese Anbahnungsaktionen, die vermutlich auch dann im Staatsfernsehen begleitet werden, propagandistisch, kann ich mir vorstellen, das klingt ja zum Teil doch wie eine Rückkehr in die 50er, 60er Jahre. Wie reagieren denn junge Frauen aus deinem Umfeld, also die gebildeten Städterinnen, die ehrgeizig sind, die vielleicht auch Karriere machen wollen, die Englisch sprechen, was sagen die dazu?
Die finden das genauso lustig wie ich quasi, dass das eben so Tinder, staatlich organisiertes Tinder ist. Wobei eben halt diejenigen vor Ort, die da teilgenommen haben, die habe ich gefragt und ja eigentlich genauso ungläubig, so warum machen sie das jetzt? Und die sagen halt auch irgendwie bei Apps gibt es halt so viel Spam, so viel Fake-Personen, die auf irgendwelchen Tinder-Apps sind und darum sind sie halt froh, Leute face-to-face zu treffen, also halt so ganz pragmatisch, ne? Und dass es halt die Partei ist sowieso allgegenwärtig, Parteiregierung ist ja quasi das Gleiche, insofern haben viele einfach nicht so Berührungsängste. Jetzt die moderneren Frauen, meine chinesischen Freundinnen hier in der Stadt, die haben natürlich total Berührungsängste und würden allein, weil das vom Staat organisiert ist, niemals an sowas teilnehmen. Und das sind halt eben eher diese Paare Anfang 30, genau wie du gesagt hast, gut gebildet, modern, aber eben mein Freundeskreis ist tatsächlich auch eher ohne Kinder und das halt auch aus einem guten Grund. Nämlich in China ist halt alles inzwischen, vor allem in den Städten, irre teuer geworden und vor allem alles, was Kindererziehung angeht. Das fängt bei der Kita an, das geht weiter bei vor allem außerschulischen Aktivitäten und Nachhilfe, die irre teuer sind. Die kann man sich halt fast nicht leisten und darum ist das ist ein Grund, aber auch einfach, dass man Karriere machen will und nicht in eine bestimmte Rolle gedrängt werden will, gibt es halt viele und immer mehr, die halt abgelehnt haben, Kinder zu kriegen. Darum eben dieser Vorstoß auch von Xi Jinping, das zu ändern.
Und dann eine abschließende, nicht ganz leichte Frage. Glaubst du denn, dass es Proteste geben könnte von Frauen, die sagen, wir wollen nicht wieder ein Rollenverständnis wie in den 50er Jahren. Wir wollen uns nicht vom Staat vorschreiben lassen, wie wir leben und wie wir unsere Familienplanung gestalten. Also glaubst du, dass da Konflikt und Protestpotenzial ist?
Also ich kann mir nur quasi stillen Protest vorstellen. Protest wie quasi im vergangenen Jahrzehnt, dass einfach trotzdem weniger Kinder in die Welt gesetzt werden. Trotz Abschaffung der Ein-Kind-Politik ging ja die Anzahl der Kinder zurück. Diese Art von stillen Protest bestimmt, dass Leute wirklich auf die Straße gehen, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es tatsächlich allein die Tatsache, einen Regenbogensticker, die Minimalstform, um sozusagen für eine Art von Gleichberechtigung vorzugehen, selbst das führt dazu, dass Studentinnen Angst haben müssen, von der Uni verwiesen zu werden. Darum irgendeine Art von öffentlichen Protest halte ich für fast ausgeschlossen.
Das war Tamara Anthony aus dem ARD-Studio in Peking. Danke, dass du deine Einschätzung mit uns geteilt hast.
Vielen Dank dir.
Und das war Ausland, das Magazin heute mit einem China-Schwerpunkt und Stefan Niemann.